Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 112. Dem Kapitän war es, als ob er diesen Menschen sofort zermalmen müsse. Er setzte die Hähne seines Terzerols in Ruhe, warf die Waffe auf den Tisch und ballte die Fäuste, als ob er bereit sei, zum Angriffe vorzugehen. Henry aber zeigte nicht die mindeste Besorgnis. Er trat vielmehr einen Schritt näher und sagte im Tone größter Kaltblütigkeit und Seelenruhe: »Ich will nicht hoffen, dass Sie sich mit mir messen wollen. Ich bin nicht unerfahren im Handgemenge, da ich Soldat gewesen bin.«
»Was, Soldat warst du?« knirschte der Alte. »Macht man auch Diebe zu Soldaten?«
»Jawohl, Diebe, Räuber und Mörder. Man macht sie nicht bloß zu Soldaten, sondern sogar zu Offizieren. Es ist möglich, dass es der größte Spitzbube bis zum Kapitän und Ehrenlegionär vielleicht noch höher bringen kann.« Jetzt endlich zeigte sich jenes gefährliche Zähnefletschen, welches dem Alten in Augenblicken des höchsten Zornes eigen war.
»Wie meinst du das, oder wen meinst du?« fragte er.
»Wen? Das ist vielleicht nicht ganz gleichgültig. Ich will nur erwähnen, dass ich die angedeutete Erfahrung in Afrika, in Algerien, gemacht habe.« Der Schnurrbart des Alten sank augenblicklich herab und das Fletschen der Zähne war verschwunden.
»Wie? Was?« fragte er. »In Afrika, in Algerien warst du? Dort hast du gestanden?«
»Ja.«
»Als was?«
»Nur als Chasseur d'Afrique«, lachte der Diener. Da entfärbte sich der Kapitän. Sein Gesicht war leichenblass geworden. Er begann zu ahnen, dass Henry ihn selbst gemeint habe, als er sagte, dass der größte Spitzbube es zum Kapitän und Ehrenlegionär bringen könne.
»Mensch, warum hast du mir das nicht früher gesagt?« rief er.
Der Diener zuckte die Achseln und antwortete: »Weil ich nicht glaubte, dass es Sie interessieren würde.«
»Wie lange warst du dort?«
»Lange genug, um ein wenig Arabisch verstehen zu lernen.« Der Alte fuhr zurück. Erst bei diesen Worten Henrys begann er, das Richtige zu ahnen.
»Ah«, fragte er in tief grollendem Tone, »du verstehst Arabisch?«
»So ziemlich.«
»Du hast die Baronin bewachen sollen, und sie hat Arabisch gesprochen?«
»Ja«, lachte der Diener.
»Mit dir?«
»Nein, kein Wort.«
»Mit wem sonst?«
»Mit der kleinen Comtesse Marion.«
»Lüge nicht!«
»Warum sollte ich lügen? Ich ersehe keinen Grund dazu.«
»Wie könnte sie mit dem Kinde sprechen, welches ja kaum zu lallen versteht?«
»Haben Sie noch keine Mutter beobachtet? Haben Sie noch nie gesehen oder gehört, dass eine Mutter bereits mit ihrem Neugeborenen spricht, um ihm süße Namen zu geben und ihm allerlei mitzuteilen, was eben ein Mutterherz sagt und versteht?«
»Unsinn, Kinderei!«
»Nein, kein Unsinn. Das Mutterherz quillt über von Glück und Liebe. Es will sich mitteilen und daher spricht die Mutter mit dem Kinde, obgleich sie weiß, dass dasselbe kein Wort versteht. Aber wenn die Augen des Kindes offen und lächelnd auf die Mutter gerichtet sind, so versteht sich die Letztere in die süße Täuschung, von dem kleinen Lieblinge verstanden worden zu sein.«
»Nichts als Schwätzerei.«
»Wohl nicht. Was da gesprochen wird, ist nicht immer unsinniges Zeug. Und wenn eine Frau, welcher es am Umgang und Gesellschaft keineswegs mangelt, mit ihrem Kinde redet, was wird dann eine andere, welche arm, einsam und gefangen, wie die Frau Baronin gehalten wird, erst recht tun? Mit ihrem Kinde reden. Und was wird sie mit ihm sprechen? Was wird sie ihm erzählen?« Das Auge des einstigen Chasseur d'Afrique und jetzigen Einbrechers war scharf und triumphierend auf den Alten gerichtet.
»Nun, was?« fragte dieser stockend.
»Sie wird ihm erzählen, warum sie so arm, so elend ist. Sie wird ihm erzählen von der Wüste, von den hingemordeten Stämmen der Beni Hassan, von Sadi, dem richtigen Vater des Kindes.«
»Tausend Donner!«
von dem Fakih Hadschi Malek Omar, fuhr der Diener unbeirrt fort, und von dessen Sohn oder Gefährten Ben Ali, der aber gar nicht sein Sohn sein kann.
Mensch, du faselst!
Ich wiederhole nur das, was ich gehört habe.
Du träumst oder hast geträumt.
Oh, ich war im Gegenteile sehr wach und munter. Aber in diesem Augenblick ist ja alles gleichgültig. Es würde seine Bedeutung erst vor dem Richter erhalten. Für jetzt frage ich Sie bloß, ob Sie geneigt sind, mich als Einbrecher anzuzeigen. Der Alte steckte die Hände in die Tasche, als ob, wenn er ihnen die Bewegung raube, auch sein Inneres zur Ruhe kommen müsse.
»Setz dich«, gebot er.
Er schritt, als Henry gehorcht hatte, mehrere Male im Zimmer auf und ab, trat dann zur Tür, schob den Riegel vor und wendete sich dann mit weit gedämpfterer Stimme als vorher an den anderen.
»Es ist also wahr, dass du die Baronin in ihrem Arabisch belauscht hast?«
»Ja, Herr Kapitän.«
»Und sie hat wirklich das gesagt, was du vorhin erwähntest?«
»Wüsste ich sonst davon?«
»Wovon hat sie sonst gesprochen?«
Das Gesicht des Dieners nahm einen unbeschreiblich schlauen, aber ebenso zurückhaltenden und berechnenden Ausdruck an. Wäre ein Zeichner zugegen gewesen, so hätte er diesen Menschen als die Personifikation der größten Verschlagenheit in die Mappe bringen können. »Von sehr vielem noch«, antwortete er.
»Ich will es hören, verstehst du? Ich muss es wissen.«
»Ich kann es nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Weil es mir nicht augenblicklich einfällt.«
»So besinne dich, denke nach.«
»Das geht nicht so schnell und auf Kommando, wie Sie es wünschen und verlangen. Es können Tage, ja Wochen vergehen, ehe ich mich klar und deutlich erinnern kann.«
»Ich verstehe dich, Halunke, aber glaube ja nicht, dass die dunklen Andeutungen, welche du doch nur gehört haben kannst, imstande sein werden, mich in Verlegenheit zu bringen.«
»Oh, es waren mehr als dunkle Andeutungen. Warum erhält übrigens die Frau Baronin keine Gelegenheit, Französisch zu lernen? Warum darf niemand mit ihr sprechen?«
»Das geht dich den Teufel an. Du hast mir zu antworten, nicht aber mich zu fragen. Also gestehe, ob du mit der Baronin gesprochen hast.«
»Kein Wort.«
»Das lügst du. Ich glaube dir nicht.«
»Dann halten Sie mich leider für dümmer, als ich bin. Es lag mir natürlich daran, so viel wie möglich zu hören und zu erlauschen. Darum musste ich so tun, als ob ich kein einziges Wort verstehe. Hätte die Baronin das Gegenteil gemerkt, so hätte ich wohl vergebens gewartet, meine Neugierde befriedigt zu sehen.«
»Du hattest nicht zu lauschen und nicht zuzuhören?«
»Sollte ich mir die Ohren verbinden?« Der Kapitän war für diesen Gegenstand ihres Gesprächs so außerordentlich interessiert, dass er es gar nicht beachtete, welch ein Spiel sein Diener mit ihm trieb und in welchen Ausdrücken dieser sich bewegte. Er drohte nur:
»Ich werde mich bei meiner Schwiegertochter erkundigen und ich befinde mich im Besitze der nötigen Mittel, sie zum Geständnisse zu bringen, ob du mit ihr gesprochen hast.«
»Tun Sie das, ich kann ruhig sein.«
»Ich hoffe es. Aber nun sage mir, was du getan hättest, wenn dir der jetzige Raub geglückt wäre.«
»Was hätte ich tun sollen? Ich hätte das Geld einstweilen vergraben.«
»Aber der Verdacht hätte auf dich kommen können.«
»Das glaube ich nicht.«
»Der Dieb konnte nur im Hause sein.«
»Pah, man hätte keine Spur entdeckt. Es war kein Schloss verletzt. Sie hatten ihr Geld gezählt und sich dann eingeriegelt. Der Diebstahl wäre vollständig unerklärlich geblieben und auch niemals aufgeklärt worden. Das Geld hätte ich, wie gesagt, an einem sicheren Orte einstweilen vergraben.«
»Aber man hätte die Nachschlüssel bei dir finden können. Ich hätte natürlich Haussuchung halten lassen.«
»Man hätte nichts gefunden. Auch die wären vergraben worden.«
»Aber der Zufall und der Teufel treiben oft ihr Spiel. Am sichersten für dich wäre doch die Flucht gewesen.«
Bei diesen Worten hielt er sein Auge forschend auf Henry gerichtet, Dieser bemerkte diesen lauernden Blick und antwortete: Halten Sie mich für unzurechnungsfähig? Ich hätte ja gerade durch diese Flucht den Verdacht auf mich gelenkt.
Ich sehe, dass ich mich vielleicht in dir getäuscht habe. Da du dich erwischen ließest, so hatte ich keine große Meinung von deiner Umsicht und Geschicklichkeit.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich überzeugt war, im Falle des Misslingens straffrei auszugehen. Bei anderer Gelegenheit würde ich sicherlich nicht ergriffen werden.
Bist du so überzeugt davon?
Vollständig. Ein tüchtiger Einbrecher schlägt lieber 10 Angreifer tot, als dass er sich ergreifen lässt.
Mensch, ich beginne zu glauben, dass du ein höchst gefährliches Subjekt bist.
Möglich, nickte Henry kaltblütig.
Du sprichst vom Einbrechen ganz in der Weise, als ob du Ähnliches bereits begangen hättest.
Ich leugne es auch gar nicht.
Und als ob du bereit seist, ganz dasselbe wieder zu tun.
Hier wenigstens nicht. Sie werden schon dafür sorgen, dass Ihre Kasse von jetzt an sicher ist.
Aber andererwärts?
Henry blickte seinen Herrn ziemlich lange von der Seite an. Dann meinte er langsam und mit Betonung: Das wird ganz allein von der Lage abhängen, in welche Sie mich versetzen. Jagen Sie mich ohne Zeugnis fort, so erhalte ich keine Stelle wieder und muss sehen, was ich tue.
Wie nun, wenn ich dich nicht fortjage?
Wollen Sie den Fuchs im Stalle behalten?
Nein, aber ich will ein anderes Tier zum Vergleiche heranziehen. Der Leopard raubt und mordet, aber sobald man klug ist, kann man sich seiner zur Jagd bedienen.
Der Diener nickte leise vor sich hin. Das oder so etwas Ähnliches habe ich mir gedacht, sagte er. Das lag auch mit in meiner Kalkulation, ehe ich mich daran machte, den Schlüssel in ihr Schloss zu stecken. Der Alte, welcher noch immer auf- und abschritt, blieb jetzt vor ihm halten und sagte:
Henry, wenn das wahr ist, so bist du allerdings ein Kopf, der zu gebrauchen ist. Ich habe wirklich Lust, dich zu begnadigen.
Damit Sie mich als Jagdleopard gebrauchen können, lachte der Diener.
Ja.
Versuchen Sie es einmal, Herr Kapitän.
Wärst du bereit dazu?
Warum nicht? Aber man muss seine gute Rechnung dabei finden.
Ich würde dafür sorgen, dass dies der Fall ist. Aber hier gilt es Verwegenheit, Verschlagenheit und Verschwiegenheit.
Mit diesen 3 Gerichten kann ich Ihnen aufwarten. Sagen Sie mir nur, was ich zu tun habe.
Geduld, Geduld. Ich muss vor allen Dingen deiner sicher sein.
Sind Sie es etwa nicht?
Du verlangst doch nicht etwa, dass ich dir ganz persönlich vertraue, nachdem ich dich wenige Minuten vorher beim Einbruch ertappt habe.
Habe ich Ihnen nicht gerade durch diesen Einbruch bewiesen, dass Sie mir Ähnliches sorgenlos anvertrauen können?
Vielleicht, aber es geht doch nicht. Es fehlt dir etwas, was jedenfalls unumgänglich notwendig vorhanden sein muss.
Was?
Du verstehst nicht Deutsch.
Da stand Henry vom Stuhle auf und antwortete lächelnd: Wer hat Ihnen diese Lüge aufgebunden?
Alle Wetter. Verstehst du es?
Leidlich. Vielleicht sogar besser als leidlich.
Wo hast du es gelernt?
Von meiner Gouvernante. Richemont nahm an, dass diese Antwort ein Scherz sein solle, aber als er sah, welch ernstes Gesicht der Diener dabei zeigte, fragte er:
Eine Gouvernante hast du gehabt, Kerl?
Eine ganze Reihe vielmehr. Es konnte es keine bei uns aushalten, denn ich war ein verdammt wilder Bube. Meine Eltern ließen mir alles zu. Ich weiß ihnen das jetzt keinen Dank, denn sie allein sind schuld, dass ich das geworden bin, was ich bin.
Wer war dein Vater?
Der Einbrecher starrte fast eine ganze Minute lang in das Licht der Laterne, ohne zu antworten. Was zuckte nur jetzt über sein nicht unschönes Gesicht? Waren es Schatten von der Laterne darüber hingeworfen oder waren es die Zeichen einer plötzlich über ihn gekommenen Rührung, einer milden, neuen Regung, wie sie ja auch der ärgste Verbrecher nicht immer von sich zu weisen vermag? Dann aber fuhr er mit der Hand durch die Luft und antwortete, indem seine Stimme einen halb heiseren Klang hatte: »Pa, man soll nicht an Vergangenes denken, sondern es lieber ruhen lassen. Ich sitze auf der Lawine und sie rollt bergab. Vielleicht begräbt sie mich unter sich, vielleicht auch rettet mich ein kühner Sprung im rechten Augenblicke.«
»Nun also, was war dein Vater?«
»Erlassen Sie mir die Antwort. Sie kann nichts nützen, und es hätte ja auch keinen Zweck, wenn ich Ihnen eine Unwahrheit aufladen wolle. Es mag genug sein, dass mir mein jetziges Schicksal nicht an der Wiege gesungen und prophezeit wurde. Was ich war, das geht mich nichts mehr an. Ich will es vergessen, ich will nichts mehr davon sagen und hören. Und was ich jetzt bin, das will ich aber auch ganz sein.« Da streckte ihm der Kapitän die Hand entgegen und sagte:
»So ist es recht. Ich sehe ein, dass ich mich auf dich werde verlassen können. Hat dir das Geschwätz dieser dummen Baronin wirklich erlaubt, einen kleinen kurzen Blick in verborgene Sachen zu werfen, so wirst du erkannt haben, dass auch mein Schicksal kein erfreuliches gewesen ist. Aber ich habe gerade wie du gesagt, die Vergangenheit vergessen, die Gegenwart ergreifen und für die Zukunft sorgen. So ist es mir gelungen und ich bin überzeugt, dass es auch dir gelingen wird, Herr deines Geschicks zu werden. Der Mensch ringt dem Schicksal kein Jota mehr ab, als was sein eigener Wert beträgt. Kann ich mich auf dich verlassen?«
Henry schlug in die dargebotene Hand ein und antwortete: »Ich denke es und werde es Ihnen beweisen.«
»So lass uns aufrichtig sprechen. Schreckst du vor einem Diebstahle zurück, wenn er dir reichlich belohnt wird?«
»Nein.«
»Auch wenn es ein schwerer, ein Einbruch sein würde?«
»Nein.«
»Aber wenn man dich dabei überraschte und dich ergreifen wollte?«
»Pah, ich würde gut bewaffnet sein.«
»Das heißt, du würdest von den Waffen entschlossen Gebrauch machen und dich verteidigen?«
»Ja, wer mich angreifen wollte, müsste daran glauben.«
»Welche Belohnung würdest du fordern?«
»Das käme auf die Schwierigkeit des Unternehmens und auf den Wert des Objekts an, Monsieur Kapitän.«
»Beides ist bis jetzt noch nicht zu bestimmen. Aber erkläre mir doch einen Widerspruch. Erst sagtest du, dass du eigentlich Kunstschlosser seist, und dann ließest du ahnen, dass deine Wege nicht an einer gewöhnlichen Stelle gestanden habe.«
»Beides ist richtig. Ich stürzte von der Stelle herab, in welcher ich geboren wurde. Ich wurde zunächst ein Glücksritter und später etwas noch weniger Gutes. Und dabei war es notwendig, sich zuweilen mit gewissen Schlosserarbeiten zu beschäftigen. Einer meiner Kollegen hatte dieses Handwerk oder, wie es hier genannt werden muss, diese Kunst gelernt und zu ihm ging ich in die Lehre.«
»Das befriedigt mich. Für heute mag es genug sein. Vielleicht ist es zu deinem Glücke, dass du heute deine Kunst an meiner Kasse versuchtest. Ich hoffe, du bist überzeugt, dass du von mir nichts zu befürchten hast.«
»Ich befürchte nicht das Mindeste.«
»Nun, solltest du dennoch einen kleinen Zweifel hegen, so will ich denselben hiermit zerstreuen. Da, nimm.«
Er öffnete den einen der noch auf dem Tische liegenden Beutel, welcher lauter Gold enthielt, nahm eine Handvoll heraus und gab es ihm. »Danke, Monsieur«, meinte Henry, indem er das reiche Geschenk in seine Tasche verschwinden ließ. »Wenn ich von der Höhe dieses unerwarteten Geschenkes auf das schließen soll, wobei es sich um den erwähnten weiteren Einbruch handelt, so darf ich es mir nicht als einen Pappenstiel denken.«
»Es wird sich allerdings nicht um eine Kleinigkeit handeln.«
»Sie sollen mit mir zufrieden sein.«
»Ich hoffe es. Das Nähere vielleicht bald. Alles Übrige, das heißt, deine jetzige Arbeit und so weiter, bleibt beim Alten. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«